So, wir haben eine neue Predigtreihe. Vielen, vielen Dank an Christine. Die hat uns letzte Woche eine geniale Predigt, eine geniale Vorlage gegeben. Johannes, ich will dich kennen. Vielen Dank, Christine. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Gib dir nochmal einen Applaus. Amen. Das war sehr, sehr toll. Und heute haben wir das zweite Bekenntnis von Jesus. Johannes war ja, das hat Christine letzte Woche schon sehr gut erklärt, er war ein besonderer Jünger. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wow, der Geliebte. Wenn du seine Briefe liest, Johannes' Briefe, dann schreibt er immer an die Geliebten. Ja? Und das ist das, was wahrscheinlich bei Johannes auf dem Grabstein stand. Da stand nicht, ich war ein Apostel, ich habe so und so viele Kirchen gebaut, ich habe das und das in meinem Leben erreicht, ich habe den und den Wagen gekauft. Oder was steht meistens auf dem Grabstein von Deutschen? Arbeit war sein Leben, nicht wahr? Das stand da nicht drauf, sondern da stand, ich war ein Geliebter Gottes. Amen. Das ist unser Ziel. Das ist das, wofür wir bekannt werden möchten, so wie Johannes bekannt wurde. Er war der Bekannte, der geliebt war. Und weil er geliebt war von Jesus, er war ja der, der an der Brust von Jesus ruhte, so sehr wollte er bei Jesus sein, in seiner Gegenwart sein. Deswegen war er auch ein leidenschaftlicher Liebhaber. Und weißt du, wenn du ein Liebhaber bist, dann gibt es ja immer diese Lieder, auch in, ich weiß, ihr hört diese Schlagersongs nicht, ich eigentlich auch nicht, aber dann wird auf einmal die Geliebte zur Angebeteten. Und natürlich sollen wir keinen Menschen anbeten, aber das, damit will man ausdrücken, ich will dich kennen. Ich will jede Nuance von deinem Charakter, von deinem Inneren möchte ich kennenlernen. Und Johannes sagt hier, ich möchte Jesus kennenlernen. Und er schreibt in seinem Evangelium, schreibt er 7 Visitenkarten, wo Jesus sich vorstellt. Ich bin, das hatten wir letzte Woche, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er, heute wollen wir uns mit einer weiteren Visitenkarte beschäftigen. Ich bin das Licht der Welt. Ja, und das ist ein Ausdruck davon, ich möchte dich kennen. Ich möchte dein Wesen kennenlernen. Und so wollen wir uns heute dem Vers zuwenden, der heute zu uns sprechen möchte. Wir finden das in Johannes Kapitel 8, Vers 12. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Weißt du, wir haben 2, 3 Aussagen. Einmal Jesus, er ist das Licht. Und das zweite, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der wird nicht mehr in der Finsternis wandern. Und wir leben in einer Welt, die komplett finster ist. Viele von meinen Freunden sagen sogar, Mario, ich guck keine Nachrichten mehr. Es wird immer finsterer. Ja, das ist wahr. Diese Welt wird immer finsterer. Aber wer Jesus hat, der wird nicht mehr in der Finsternis wandern. Amen. Preis dem Herrn. Wir hatten gestern, habe ich schon gesagt, Spracheintracht. Ich bin immer noch unter Strom. Und wir hatten Bruder Jan, der erzählt hat, er war in der Finsternis gewesen und Jesus hat ihn gefunden. Und seitdem ist sein Leben erfüllt mit Hoffnung. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Wenn wir Jesus haben, wandeln wir nicht mehr in der Finsternis, sondern wir werden das Licht des Lebens haben. Das heißt, wir werden Transformation erleben. Nun, Johannes ist auch der Evangelist, der Jesus aus einer bestimmten Perspektive schildert. Meine muslimischen Freunde sagen immer zu mir, Mario, ihr habt 4 Evangelien. Wir haben nur einen Koran. Wir haben nur einen Mohammed. Das ist schon mal der Beweis, dass eure Bibel falsch ist. Ihr habt 4 verschiedene Evangelien und manchmal scheint sich das zu widersprechen. Was meinen Sie? 4 Evangelisten, die Jesus aus 4 verschiedenen Perspektiven beschreiben. Da sagen wir Matthäus. Matthäus, er sagt, Jesus, er ist der König der Juden. Amen. Dann haben wir Markus, der sagt, Jesus, er ist der Knecht, er ist der Sklave, der nicht sich selber gedient hat, sondern der sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für alle. Wow, ist das ein scheinbarer Widerspruch. Matthäus sagt, Jesus ist König. Markus sagt, Jesus ist Knecht. Was ist er denn nun? Ist er König oder ist er Knecht? Lukas sagt, das war der Arzt, nicht wahr? Der war Wissenschaftler. Er sagt, Jesus, 100% Mensch. Er schreibt sogar über die Kindheitserlebnisse von Jesus. Er sagt, Jesus nahm zu an Alter, an Weisheit, an Gefallen bei Gott und Gefallen bei Menschen. Jesus musste zur Schule gehen. Hallo? Schon mal gehört, dass Gott zur Schule gegangen ist und ABC gelernt hat? Jesus muss das ABC lernen. Jesus musste Mathematik lernen. Er war ein Mensch, genauso wie du und ich. Wusstest du, dass Jesus sogar Zweifel hatte? Im Garten Gethsemane hat er gesagt, Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war ganzer Mensch. Und kein Schmerz, den du hast, ist ihm unbekannt. Er ist durch alle unsere menschlichen Leiden durchgegangen. Am Kreuz rief er sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wow. Und jetzt kommt Johannes. Das ist das Evangelium, über das wir heute sprechen. Johannes sagt, Jesus ist Gott. Amen. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Amen. Halleluja. Wow. Das ist ja ein scheinbarer Widerspruch, oder? Was war denn Jesus nun? War er 100% Mensch oder war er 100% Gott? Ah, meine muslimischen Freunde sagen, siehst du, das Evangelium ist eine Fälschung, deswegen schmeißen wir das Evangelium weg. Und dann sage ich, habe ich natürlich meine Koranverse, dann sage ich, voila, ne? Achi, ne? Der Koran sagt, die Bibel kommt von Allah und niemand kann die Worte Allahs verändern, nicht wahr? Aber so ist es genauso, wie wenn du verliebt bist. Ne? Wenn du verliebt bist in eine Frau, nicht wahr, ich spreche mal von der männlichen Perspektive, Amen, wir glauben mal noch an Mann und Frau, Amen, Halleluja. Und weißt du, dann bist du total fasziniert, dass sie so gut kochen kann. Ja? Aber je mehr du sie kennenlernst, ärgerst du dich, weil sie klüger ist als du. Oh, Halleluja! Und so ist es eben. Wenn du eine Frau wirklich liebst, dann wirst du auch scheinbare Widersprüchlichkeiten bei ihr kennenlernen. Und wenn du sie wirklich liebst, dann sagst du, ich will dich kennen in der Tiefe, nicht nur oberflächlich, nicht nur das, was mir gefällt, sondern auch deine Fehler. Und wenn du wirklich, wirklich verliebt bist, dann liebst du sogar die Fehler deiner Frau. Amen. Ja, manche wissen, was Verliebtheit ist, andere. Die sagen, nee, um Gottes Willen, heiraten. Weiß der Herr. Aber wer wirklich sterben will und heilig werden will, der soll heiraten. Amen. Weiß der Herr. Und so ist es. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und wusstest du, dass schon im 17. Jahrhundert war ein Wissenschaftler, sein Name war Christian Huygens. Und sie haben sich gefragt, was ist eigentlich das Licht? Was ist die Natur des Lichtes? Und er sagt, das Licht ist eine Welle. Schau mal, und Isaac Newton erlebte etwas später im 18. Jahrhundert und er hat gesagt, nein. Das Licht ist nicht eine Welle, das Licht ist ein Strom von schnellen kleinen Teilchen. Ja, was ist denn das Licht jetzt? Ist das Licht Materie? Sind es Teilchen oder sind es elektromagnetische Wellen? Und beide haben recht. Krass. Das heißt, das Licht in seiner Natur hat zwei verschiedene Seinsweisen. Beide Theorien sind richtig. Ne? Und Jesus, er ist eben beides. Er ist ganzer Mensch dem Leib nach und wahrer Gott dem Geist nach. Amen. So genauso wie dein Partner der, oder dein Sitznachbar, der neben dir sitzt, du kannst ihn sehen, Und zur gleichen Zeit kannst du ihn nicht sehen. Seinen Körper kannst du sehen, die Seinsweise seines Körpers und seine Seele, das, was er fühlt, was er will, was sein Intellekt ist, können wir nicht sehen. Auch wir sind in mehreren Seinsweisen geschaffen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Als Jesus kam in diese Welt, war diese Welt total finster. Finstere Religionen, finstere Kulte. Als meine Kinder noch klein waren, sind wir nach Tunesien geflogen und ich wollte unbedingt mal nach Tunis, nach Karthago und dort, meine Kinder sind ein bisschen geschädigt von mir, weil ich habe meine Kinder in jedem Museum, in jeden Friedhof abgeschleppt, das war für sie nicht so toll, aber ich fand das immer unheimlich spannend und bin mal in Tunis auf einem Friedhof, der ist schon 2000 Jahre alt und dort waren so kleine Stelen für kleine Babys, die gestorben sind. Das hat mich interessiert. Da habe ich gedacht, wow, was für eine interessante, haben sie so sehr ihre Babys geehrt, aber die Geschichte dahinter ist absolut finster. Weil die Karthager, das war eine sehr brutale Religion, haben ihre Götter, Fruchtbarkeit, Erfolg, Krieg, Götter des Krieges haben sie angebetet und damit sie erfolgreich waren in ihrem Leben, haben sie ihre neugeborenen Babys nicht gesegnet, wie Jesus es getan hat, sondern sie haben ihre Babys, neugeborenen Babys, den Göttern geopfert und haben dann auf diesem Friedhof eine Stele gebaut als Zeugnis für die Dämonen, für die Götter. Ich habe dir mein Baby geopfert, gib mir Erfolg im Krieg, gib mir Erfolg in meiner Ernte, in meinen Unternehmungen, die ich tue. Was für eine finstere Religion. Und vielleicht sagst du, oh wow, wir sind jetzt in der Moderne. Ich habe heute nochmal nachgelesen, in Deutschland 2024 wurden 106.000 ungeborene Babys abgetrieben. 106.000 Menschen ermordet in Deutschland. Das ist eine größere Kreisstadt. Für einen Götzen, der heißt Sex, der heißt Lust, der heißt Unzucht. Wir leben in finsteren Zeiten. Und Jesus, er kommt mitten in diese finstere Zeit. Seine Geburt war begleitet von Engeln, die im strahlenden Licht den Herrn priesen. So heißt es in Matthäus, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, 8 und 9. Plötzlich war bei den Hirten ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete ihn und später auch die Engel, die in der Höhe waren. Die Herrlichkeit Gottes sei in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Die Geburt Jesu war das absolute Licht in der Finsternis dieser Welt. Selbst die Magier, selbst die Zauberer, die im tiefsten Okkultismus waren, in Iran, drei Zauberer und Sterndeuter kamen den ganzen Weg aus Iran, weil die Geburt Jesu war nicht nur ein spirituelles, sondern ein kosmologisches Ereignis. Sie kamen an den Hof von Herodes, sie sagen, ein heller Stern hat uns gezeigt, das Licht Gottes ist in diese finstere Welt gekommen. Selbst die Magier hatten das erkannt durch das Licht in den Planeten. Ein heller Stern. Jesu Taufe, der Himmel öffnet sich und das Reden des liebenden Vaters kommt herab. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus geht auf den Berg der Verklärung. Seine Kleider wurden weißer als jeder Walker. Heute würden wir sagen, Ariel, ne? Es machen kann. Seine Kleider leuchteten. Seine Auferstehung war begleitet von Licht. Engel saßen dort im leuchtenden Gewändern. Und als Jesus aufgefahren ist zum Himmel, öffneten sich die Himmel. Amen. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Ganz egal, wie dunkel unsere Zeiten sind, Jesus ist das Licht. Amen. Und das ist Gottes Charakter. Gott sagt, ich bin Licht. Johannes schreibt es in den 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht und da ist überhaupt keine Finsternis in ihm. Gott ist Licht. Und alles Licht, was wir jetzt sehen, kommt von diesem Licht. Das ist jetzt so ein bisschen philosophisch, aber es ist krass, dass selbst das Licht, was wir sehen, selbst das Licht, was mich gerade hier blendet von den Scheinwerfern, ist erschaffenes Licht, aber Gott ist das ewige Licht. Amen. Wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, dann werden diese Leuchten ausgehen, aber das Licht Gottes wird weiter scheinen. Amen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, selbst die Sonne wird einmal implodieren und zur absoluten schwarzen Loch werden. Aber Gottes Licht wird weiter scheinen. Amen. Weil Gott ist das Licht. Halleluja. Preis dem Herrn. Und dann heißt es hier, und da hat mich mal ein Atheist drauf aufgemacht, ich sag dir, du musst mehr auf den Straßeneinsatz gehen. Da wirst du, ich habe gestern auch mit Muslimen, die konnten ein bisschen Koran, ne? Aber ich kann besser den Koran. Amen. Preis dem Herrn. Und dann war auch ein Atheist da, nicht wahr? Und die stellen schwierige Fragen. Sprich mal mit Leuten außerhalb deiner Bubble von der Kirche. Die kennen die Bibel besser als du. Ja, das sagt keiner Ahnung. Ja, aber ich, Halleluja. Da heißt es nämlich, da sagte mir mal ein Atheist, wow, die Bibel ist ja so alt und so widersprüchlich. Da heißt es nämlich im 1. Mose 1, Verse 2 und 3, eure Bibel sagt, am ersten Tag der Schöpfung, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Aber ihr dummen, kleinen, armen Christen, am vierten Tag, 1. Mose 1, 16 bis 18, da heißt es, da machte er erst Sonne, Mond und Sterne. Ha, 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 ha. Ja, was antwortest du darauf? Das ist eben, die Wissenschaft kann dir die Fragen beantworten über das, was ist. Aber das war es auch schon. Die Wissenschaft kann nur beschreiben die Dinge, die sind, die sichtbar sind. Aber die Bibel gibt dir die Antwort, woher diese Dinge sind, die da sind. Amen. Manchmal in der Nacht, wenn du die Sterne siehst, wusstest du, dass das Licht manchmal tausende von Jahren unterwegs ist, bis es dein Auge trifft. Es gibt Galaxien, die sind Milliarden von Lichtjahren entfernt. So groß ist das Universum und unser Gott ist noch größer. Amen. Und du siehst das Licht von Sternen, die schon vor tausend Jahren explodiert sind, die gar nicht mehr sind, die dunkel geworden sind und das Licht ist immer noch unterwegs. Krass. Das heißt, Gott ist der Ursprung alles Lichtes und alles andere ist nur ein Abglanz des Lichtes Gottes. Und wenn Urreligionen sagen, oh, wir beten die Sonne an, wir beten den Mond an, wir beten die Sterne an, wow, du betest nur den Abglanz. Die Bibel beschreibt den, der, von dem das alles kommt. Selbst der Satan, der Lucifer, der Engel des Lichts, in all seiner Herrlichkeit, ist nur ein geschaffener Engel. Amen. Er ist nur von Gott geschaffen. Er ist sehr herrlich und er hatte dann so gedacht, oh, ich bin so herrlich und mein Licht ist so herrlich. Dann hat er sich angefangen, selbst anzubeten. Das ist übrigens unsere Gesellschaft. Ne? Wir die ganze Zeit, also manchmal, die Leute tun mir auch leid, ne? Junge Mütter mit ihrem Kinderwagen, statt anzuschauen, ihr süßes Baby und mal zu lächeln ins Handy, nicht wahr? Und gucken, vergleichen sich dauernd mit jemand anders. Aber da ist jemand, der sieht so aus wie du. Amen. Als meine Kinder geboren wurden, da bin ich in die Gemeinde gegangen und habe gesagt, kommt alle her! Schaut an, mein Kind ist das Schönste der ganzen Welt. Amen. Weißt du mehr? Und dann haben die Leute gesagt, ja, dein Kind sieht deiner Frau ähnlich. Da war ich natürlich ein bisschen wieder deprimiert. Aber warum sind unsere Kinder für uns das Schönste? Weil sie so aussehen wie wir. Amen. Halleluja. Sie sind nur ein Abglanz. Unsere Generation geht so wie dem Esel zu Palmensonntag. Vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte, wo Jesus einzog nach Jerusalem. Und er sagte seinen Jüngern, holt mir einen jungen Esel, auf dem noch keiner geritten ist. Und da war ein kleines, junges Eselchen, der hatte noch nie einen getragen. Jesus setzt sich auf den Esel, zieht in Jerusalem ein und alle Leute sind begeistert. Juhu, Jesus kommt, Hosianna, legen ihre Kleider vor den Esel, die Palmzweige vor den Esel. Und der Esel läuft so, ja, oh, wow. Alle Leute, ein schönes Fässchen und ihre und trappelt da mit seinen Hufen darüber und sagt, ich bin so ein toller Esel, aber du bist nicht toll, sondern der, der auf dir reitet. Amen. Preist dem Herrn. Und so geht es unserer Gesellschaft heute. Wir finden uns alle so toll, aber wir sind nur ein Abglanz von dem, der uns geschaffen hat. Nun, wie können wir das wahre Licht von dem Pseudolicht und dem Irrlicht des Luzifers unterscheiden? Und Licht hat nicht nur zwei Wesensarten, sondern Licht hat auch ganz verschiedene Eigenschaften. Licht verwendet man zum Beispiel zur Reinigung, das ist sogenannte UVC-Licht. Licht wird gebraucht zur Orientierung, Scheinwerfer, Licht wird gebraucht zur Heilung. Wenn Leute erkrankt sind, setzen sich vor das Rotlicht. Licht wird auch benutzt, um Gewächshäuser zum Wachstum. Licht hat ganz verschiedene Funktionen. Und das ist auch so ein Bild auf das, was Jesu Licht, wenn wir uns dem Licht Jesu aussetzen, hat das ganz, ganz verschiedene Auswirkungen in unserem Leben. Das Erste, was ich erwähnt habe, Licht reinigt. Mein Schwager hat so eine Maschine, so eine Lichtmaschine, kannst du Bauteile, die verschmutzt sind, die verschimmelt sind, kannst du unter dieses Licht halten und dieser Schimmel wird gereinigt durch dieses spezielle UVC-Licht. Es gibt Entwicklungsländer, wo UVC-Licht eingesetzt wird, um verunreinigtes Wasser zu reinigen. Durch Licht. Licht hat reinigende, heilende Wirkung. Wenn wir zu Jesus kommen, dann setzen wir uns diesem reinigenden Licht aus. Ich hatte mal hier, nach meiner Transplant hatte ich mir so einen ganz kleinen schwarzen Punkt. Und ich hatte so einen Bruder, Gott segne ihn, und der hat mir immer die Wahrheit ins Gesicht gesagt, hat er, Mario, da ist was über deinem Auge, das gefällt mir nicht, das muss weg, schneid das faule Fleisch weg. Ich hätte lieber gesagt, oh, du bist ja heute so hübsch, nicht wahr? Gibt ja Leute, die sagen dir nicht, dass du graue Haare hast, ne? Weil sie dich so lieb haben. Aber der war anders, der hat gesagt, da ist was, du musst zum Hautarzt. Und ich zum Hautarzt, habe das untersuchen lassen, und als sie das untersucht hat, er hat ein ganz helles Licht genommen, um das zu untersuchen. Und da hatte sie so ein Vergrößerungsglas. Und dann hat sie gesagt, Herr Warnschaffer, wir schneiden da mal was raus, ne, um das zu gucken. Und tatsächlich war das faules Fleisch, böses Fleisch. Und das musste dann nochmal geschnitten werden. Und schau mal, das ist Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir unter sein OB-Licht. 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht, es ist keine Finsternis in ihm. Schau mal, wenn du zu einem Arzt gehst und du bist auch in einer OP, da gibt es diese großen OP-Lichter. Da sagt dann auch eine Polamobien, sagt dann nicht der Kranke, oh, Herr Doktor, machen wir mal lieber so schönes Dimmerlicht, ne? So wie bei einer Kneipe. Nein, alles Licht, weil wir sind in einer schwierigen OP. Wir wollen alles sehen, damit wir diese OP erfolgreich durchführen können. Gottes Licht bringt in Offenbarung das, was falsch ist. 1. Johannes 2,15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.
Und weißt du, manchmal fragen mich Leute, Mario, was ist der Unterschied? Gibt es wahre Christen und gibt es falsche Christen? Gibt es wahre Kirchen und gibt es falsche Kirchen? Und ich möchte mal jetzt mal was sagen. Vielleicht liebst du mich nachher nicht mehr so doll, ne, wie vorher. Aber ich sage dir, wenn du in eine Kirche kommst, dann solltest du nicht nach Hause gehen und sagen, oh, war das heute schön. Ne? Ich bin bestätigt worden, ich bin bestärkt worden. Ne? Ist ja alles nicht so schlimm, du kannst so bleiben, wie du bist, nicht wahr? Du bist der Beste, du bist der Tollste. Nein, Kirche soll dein Ort sein, wo du dich ärgerst. Wo das Wort Gottes so gepredigt wird, wo du denkst, wow, ich muss mich verändern, ich kann nicht mehr so leben, ich kann nicht mehr in Sünde leben, ich kann nicht mehr in Unreinheit leben, ich muss mich verändern. Amen. Und wenn du nach Hause gehst, dann solltest du dich auch mal ärgern über Pastor Mario. Warum hat er mir das gesagt? Ne, letztens im Deutschlandfunk habe ich Bushida gehört. Ne? Nur damit ihr mal wisst, dass euer Pastor auch mal die Musik der Jugend gehört. Ne, Bushida. Und wie hieß der Song? Ich will mich nicht verändern. Ne? Das ist unsere Generation. Wir wollen uns nicht ändern. Aber ich sage dir, wenn wir unter das Licht von Christus kommen, dann werden wir uns verändern müssen, weil Jesus will uns ändern. Oder du heiratest. Amen. Dann wird dir deine Frau sagen, was du ändern musst. Ne, Schatz, da hängt immer noch das Fischgericht von letzten Abend in deinem Bart. Ne? Geh mal vor den Spiegel und wasch dich mal. Amen. Preis dem Herrn. Und da ist immer noch die leere Chipstüte von letzten Abend. Räum die mal auf. Ne? Amen. Wer besser werden will, soll heiraten. Amen. Dann sagt dir deine Frau Bescheid. Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Engel des Lichts, zwischen Lucifer und dem Licht von Jesus Christus. Er ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und wer sich diesem Licht aussetzt, auf einmal werden unsere Fehler offenbart. Das schmerzt, aber das ist gesund. Wenn dein Spiegel dir nicht mehr zeigt, da ist noch die Zahnpasta dran oder da ist noch das Essen von gestern Abend dran, dann ist dein Spiegel nichts wert. Ein echter Spiegel zeigt dir die Fehler, damit du sie korrigieren kannst. Amen. 1. Johannes 1, Vers 6. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Widerspruch. Da heißt es hier, und das schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aha. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, ich bin Christ, ich wandle mit Jesus und die wandeln in der Finsternis. Aha, ich habe verstanden, wenn ich Christ bin, dann darf ich keine Fehler mehr machen. Alles klar. Habe ich verstanden, beim oberflächlichen Lesen. Komme ich aber zwei Verse weiter, da heißt genau das Gegenteil. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wow! Ist das jetzt ein Widerspruch? Vers 6 sagt, wenn ich Jesus folge, dann wandeln wir nicht mehr in Sünde, muss ich perfekt sein oder so tun, als ob ich perfekt bin. Oh, Bruder, ich bin schon perfekt, nicht wahr? Ich bin so wie der Jüngling bei Jesus, ne? Da sagte der Jüngling zu Jesus, was muss ich tun, guter Lehrer, damit ich ins Paradies komme? Ja, halte die Gebote. Ja, habe ich alles gemacht.
Heuchler.
Nein, wer sagt, ich habe keine Sünde, ist ein Lügner. Das heißt, wir sind alle mal Sünder. Amen. Aber wir sollen nicht mehr in der Finsternis leben. Wir sollen sagen, jawohl, wir sind alle Sünder, aber wir sollen die Sünde nicht in der Finsternis lassen, sondern wir sollen sie unter das UVC-Licht von Jesus bringen. Wir sollen uns täglich reinigen lassen, wenn wir alle sündigen, und das ist total normal, und wir sollen immer wieder unter das Licht von Christus kommen. Ja? Also wir hatten mal so Jugendfreizeiten, und du weißt, Jugendliche, irgendwie, die scheuen immer das Wasser, nicht wahr? Aber so am dritten, vierten Tag, da fingen die an zu riechen. Ne? Und da habe ich gesagt, es wäre mal gut, du kommst wieder in Kontakt mit Seife. Amen. Weißt du, Herr, wir alle, wir schwitzen und stinken, das ist normal. Aber wir brauchen täglich unsere Dusche. Amen. Und Jesus sagt, und Johannes sagt im 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, was bedeutet das, dass Jesus das UVC-Licht ist? Bedeutet das, dass wir jetzt so tun sollen, als ob wir alle keine Sünder mehr sind? Als ob wir keine Fehler machen? Wir sind alle Sünder. Wir alle sündigen. Sondern wir brauchen einen Lebensstil, wir brauchen eine Gemeinde, und das sind für uns die Kleingruppen, Menschen, die sich versammeln, die einander lieben, die einander nicht verurteilen und sagen, Bruder, da hängt noch die Grete vom letzten Abendbrot in deinem Bad, geh dich mal waschen, ne? Aber mit Liebe natürlich, so wie deine Frau das macht. Ne? Denn deine Frau ist vielleicht nicht so geduldig wie die aus dem Hauskreis. Amen. Weißt du, Herr, das heißt, das bedeutet, Jesus ist das Licht. Das zweite, Licht bringt Orientierung. Jedes Mal, wenn ich nach Beirut fliege, habe ich immer eine Taschenlampe im Rucksack oder in der Jackentasche und immer eine Stirnlampe. Weil in Beirut gibt es öfter mal Stromausfall. Und nichts ist schlimmer, als in der Nacht zur Toilette zu stolpern, nicht wahr? Da hast du dann zwei gebrochene Zehen mehr, nicht wahr? Das heißt also, hab immer dein Licht in Beirut dabei. Denn Licht bringt Orientierung. Saulus, der klügste seiner Theologen, studiert unter Gamaliel. Er war ein Kind der Finsternis. Er war erfüllt mit Hass. Das war das, was seine Religion ihm beigebracht hat. Du bist besser als die anderen und deswegen hast du das Recht, andere zu hassen und zu töten, bis er dem Licht von Jesus Christus begegnete. Und sein Leben änderte sich um 180 Grad. Und er wurde zu einem Träger des Lichts. Wenn wir in das Licht von Jesus kommen, dann zeigt er uns den Weg. Ja? Ich bin froh, dass Jesus mir mit 18 nicht alles gezeigt hat, durch was ich gehen müsste. Das macht er nicht. Deswegen sagt David auch, dein Wort ist meines Fußesleuchte. Ne? Nicht Stirnlampe, sondern Fußesleuchte. Jesus zeigt dir immer den nächsten Schritt. Ja? Du sagst vielleicht, bevor ich Jesus nachfolgen will, will ich mein ganzes Leben wissen. Oh, frag es lieber nicht. Sondern Jesus gibt dir den nächsten Schritt. Wenn du nah an seinem Mund bist, wird er dich leiten. Und nicht nur das, sondern wir werden auch selbst zu Trägern des Lichts. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt und die Gemeinde ist das Licht, die Stadt auf dem Berge. Vielleicht können wir mal das Foto von gestern, von unserem Straßeneinsatz, habt ihr schon gezeigt? Ja, da ist es. Und weißt du, mit wem wir zusammen Straßeneinsatz gemacht haben? Mit CLW, mit Bruder Boulon. Denn Johannes 17 sagt, wir werden eins sein. Nur Jesus schenkt Einheit und an der Einheit und der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass Jesus der Gesandte ist. Amen. Weißt du, Herr, das war wunderbar. Das war so eine Herrlichkeit auf dem Platz, dass da war irgendwo ein Punkt der Anbetung, wo wir da alle zusammen standen. Christen, Atheisten, Muslime Und da war die Herrlichkeit Gottes. Ich konnte es wirklich fühlen. Das ist krass. Wir haben 9 Leute gehabt, die ihr Zeugnis gegeben haben. Ne? Mama Shala, ehemalige Koranlehrerin aus Teheran, hat gesprochen. Bruder Afshar, ne? Der war früher Demonstrant, hat uns zusammengeschlagen von der Geheimpolizei von Iran, hat Gott gehasst, hat Religion gehasst und hat erzählt, Jesus hat mein Leben verändert durch seine Liebe. Wow, das war ein herrlicher Tag gestern. Amen. 1. Thessalonicher 5,5, ihr seid Söhne des Lichts. Und mein letzter Punkt, Licht bringt Reinigung, Licht bringt Orientierung und Licht bringt Heilung. Wusstest du, dass Licht Heilung bringt? Das wussten die schon vor 100 Jahren. Haben sie denn in irgendwelchen Sanatorien Leuten, die an Lungenkrankheit haben, haben sie auf den Balkon in die Sonne, das Sonnenlicht heilt. Es gibt Rotlicht, was Menschen heilt. In Johannes 9, Verse 1 bis 7 sehen wir, wie Jesus seine Visitenkarte in die Praxis umsetzt. Da heißt es ab Vers 1, und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das ist Religion. Gott straft dich, nicht wahr? Aber sie waren blind. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Amen. Wir müssen die Werke dessen wirken, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, jetzt kommt's, spie auf die Erde, bereitete einen Teich aus dem Speichel und strich den Teig in seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Dann ging er hin, wusch sich und kam sehen. Krass! Was für eine Heilung. Viele Theologen sagen, dass dieser Mann blind geboren war, ohne Augäpfel. Und dass Jesus mit seinem Speichel, mit seinem Wort und mit dem Staub neue Augen geschaffen hat in ihm, weil Jesus der Schöpfer, der Wundertäter ist vom Anfang der Welt. Amen. Jesus sagt, ich bin das Licht und er schenkt dir eine neue Sicht. Wir brauchen, gerade in finsteren Tagen, brauchen wir diesen Zuspruch von Jesus, die Tage sind finster, aber ich bin euer Licht. Wir sollten vorbereitet sein auf finstere Tage. Was sind finstere Tage in so unserem Leben? Tage, wo wir Gefühle haben, die finster, depressiv sind. Tage, wo wir einsam sind, wo wir verlassen sind von geliebten Menschen. Tagen, wo wir unsere Orientierung verloren haben, weil wir unseren Job verloren haben. Weil wir vielleicht unsere Gesundheit verloren haben. Tage des Konflikts, weil wir Konflikte haben in der Ehe, in der Familie. Tage, wo wir enttäuscht sind von anderen Menschen, wo wir Stress haben im Alltag. Jesus sagt, wir sollen vorbereitet sein für finstere Tage. Im Prediger 11, Vers 8 heißt es, denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Prediger solltest du nicht lesen, wenn du depressiv bist, nicht wahr? Prediger ist das Buch, wo es heißt, alles ist Nichtigkeit, ne? Alles ist sinnlos, alles ist Hebel, eitel, nichtig, ein Hauch. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns vorbereiten auf finstere Tage. Jesaja 6, 22 gibt eine perfekte Diagnose über die Zeit, in der wir leben. Da heißt es, man wird in dem Land umherziehen, bedrückt und hungrig. Es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und dichte Finsternis, ist man hineingestoßen. Das ist die Welt, in der wir leben. So viele Menschen gehen umher und haben ihre Orientierung verloren und schimpfen auf Politiker und gehen heute nicht zur Stichwahl, weil sie sagen, die Politik ist schuld. Aber weißt du, das ist die Lehre dieser Welt. Die Lehre der Welt ist, die sagt dir, du bist gut und deine Umstände sind schlecht und die anderen sind schuld. Aber ich sage euch, das ist ein Irrweg. Die Bibel sagt, und das ist, was Jesus sagt, nicht die anderen sind schuld, nicht die Politiker sind schuld, sondern wir alle sind Sünder. Ich bin das Problem. Jesus, komm du in mein Leben und lass dein Licht auf mich scheinen und heile mich. Dann werde ich auch ein Segen sein für dieses Land der Finsternis. Denn Jesaja 9, Vers 1 sagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und im Land der Finsternis, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das heißt, Heilung beginnt nicht bei Friedrich Merz. Heilung beginnt bei mir. Amen. Sollen wir es mal zusammen sagen? Heilung beginnt bei mir. Amen. Ich bin Problem und gleichzeitig Lösung für Deutschland. Amen. Halleluja. Wenn Gottes Licht in unser Licht, in unsere Dunkelheit scheint, dann werden wir geheilt und wir werden auf einmal das Licht für dieses finstere Land. Römer 13, 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Amen. Lasst uns bleiben in diesem Wort. In diesem Wort finden wir Orientierung. Lasst uns bleiben in Jesus. Lasst uns bleiben im Heiligen Geist und sagen, Herr, reinige mich. Lass dein Licht in mir scheinen, dann werden wir auch zum Licht sein für diese Nation. Amen. Preis dem Herrn. Ich bitte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und weißt du, der Schlüssel, warum wir das Licht sind für Deutschland, ist, weil einer, der das Licht ist, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, einer ging ans Kreuz für dich. Und als er am Kreuz starb, da verfinsterte sich die Sonne. Da wurde es absolut finster. Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Finsternis erfüllte diese Erde. Und die Finsternis war sogar auf diesem einen Mann, der sagt, ich bin das Licht. In Galater heißt es, dieser Mann, er wurde für dich und für mich zum Fluch, damit der Segen Abrahams über uns komme. Amen. Ich möchte dich gerne einladen, deine Augen zu schließen. Und ich möchte dich gerne einladen, zu dem Licht zu kommen. Vielleicht hast du Angst. Du sagst, wenn ich mich diesem Licht aussetze, wenn alle meine Fehler offenbar werden, Mario, wird mich Gott nicht ablehnen? Wird mich Gott nicht hassen für die tiefen Geheimnisse in meinem Herzen, für die tiefen Flecken, die da sind in meiner Seele? Und ich möchte dir heute sagen, dieser Gott hat bewiesen, dass er dich liebt. Denn der, der sagt, ich bin das Licht der Welt, er hing am Kreuz von Golgatha für dich. Die Sonne verfinsterte sich. Er wurde für dich zur Sünde gemacht. Er wurde für dich zum Fluch gemacht. Er hat alle deine Finsternis getragen am Kreuz. Und das kostbare Blut Jesu reinigt dich von allen Sünden. Amen. Halleluja. Wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einladen. Wenn du sagst, ich möchte mich diesem Licht aussetzen, Ich möchte, dass dieses Licht mich reinigt. Ich möchte, dass dieses Licht mir Orientierung gibt für den nächsten Schritt. Ich habe meine Bahn verloren, ich habe meinen Weg verloren, ich weiß nicht mehr wohin. Ich möchte, dass das Licht mir den nächsten Schritt offenbart. Ich möchte aber auch, dass dein Licht mich heilt. Denn ich komme zu dir mit all meinem Schmerz. Dann öffne gerade jetzt deine Hände an deinem Platz als ein Signal für den Himmel und sag, hier bin ich, Herr. Ich möchte mich deinem Licht aussetzen. Heile mich, reinige mich, zeig mir den nächsten Schritt. Hier bin ich, Herr. Jesus Christus, sei du das Licht meines Lebens. Öffne gerade jetzt deinen Mund. Amen. Und ich lade uns ein, alle miteinander aufzustehen, auch die, die das schon, diese Entscheidung schon getroffen haben. Und wir wollen gemeinsam beten mit denen, die vielleicht das allererste Mal dieses Gebet beten. Und wir sagen das Gebet eines Kindes laut. Lieber Vater im Himmel, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, komm gleich nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir würden gerne dir den nächsten Schritt zeigen. Und jetzt möchte ich gerne euch noch einmal segnen. Vater, ich danke dir dafür, Herr, für jeden einzelnen, Herr. Danke, Herr, dass du uns unter dein Licht nimmst, Herr. Dass du uns reinigst, dass du uns ausrichtest, Vater. Und ich danke dir für eine Transformation heute. Denn Jesus spricht, ihr seid das Licht der Welt. Amen. Ihr seid die Hoffnung für eine verlorene Welt. Die Gemeinde ist das Licht auf einem hohen Berg. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Halleluja. Er ist der Herr. Amen.